At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Wenn sich der Despotismus in einem Land wie Frankreich seit langem etabliert hat, ist er nicht nur in der Person des Königs verankert. Er hat den Anschein, als ob er es wäre, wenn man ihn zur Schau stellt, und als ob er eine nominelle Autorität hätte. Aber er ist es nicht in der Praxis und in der Wirklichkeit. Sie hat ihre Norm überall. Jedes Amt und jedes Ressort hat seinen Despotismus, der auf Gewohnheit und Brauch beruht. Jeder Ort hat seine Bastille und jede Bastille ihren Despoten. Thomas Paine, Die Rechte des Menschen, 1792.
Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge Alle Zeit der Welt, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute werfen wir einen genaueren Blick auf einen der ikonischsten Momente der französischen Revolution, nämlich den Sturm auf die Bastille, die ja hier auch 3 Jahre nach der Revolution 1789 von Thomas Paine aufgegriffen wird, und die Bastille ist hier schon 3 Jahre später das Sinnbild für die Revolution und wird quasi mit dem Despotismus verbunden, das Symbol des Despotismus in Frankreich, und er erweitert jetzt quasi diese Idee, dass die Bastille nicht nur ein Ort war und ein Ereignis, sondern im Endeffekt jeder Ort und jedes Land, in dem Despotismus vorkommt, seine eigene kleine Bastille hat quasi. Und ja, ich habe ja schon länger rum überlegt, wie wir uns mal mit der Französischen Revolution beschäftigen können. Und es hat mich bisher immer abgeschreckt, so ein riesen Thema aufzumachen, weil ich halt auch weiß, dass man zur Französischen Revolution sehr gut einen eigenen Podcast machen könnte. Wahrscheinlich könnte man eine ganze Staffel, ein ganzes Jahr lang nur über die ersten paar Wochen davon reden im Detail und hätte genug Material, um das zu füllen, und unterschiedliche historische Interpretationen und spannende Forschung aus den letzten 200 Jahren mindestens. Und ja, dementsprechend habe ich jetzt mal mir ein Herz gefasst und gesagt, anstatt dass wir uns nicht damit beschäftigen, beginnen wir heute einfach mal mit einer kleinen Folge, wo wir uns mit einem konkreten Ereignis beschäftigen, nämlich dem Sturm auf die Bastille. Wir reden ein bisschen über die Vorgeschichte, über die vielen Mythen, die zu der Zeit über die Bastille bestanden haben, und die vielen Mythen, die heute vielleicht über den Sturm auf die Bastille bestehen, in unseren eigenen Köpfen. Und am Ende können wir noch einen kleinen Ausblick wagen, auf welche Auswirkungen das Ganze hatte. Aber so müssen wir uns nicht mit der ganzen großen französischen Revolution beschäftigen, sondern können uns vielleicht so ein paar einzelne Punkte, die interessant sind, herauspicken und darüber reden in einzelnen Folgen. Genau, und immer mal wieder zurückzukehren. Und da gerade irgendwie auch die ganze Welt blickt nach Paris, dachte ich, es ist ein guter Zeitpunkt, mal über den Sturm auf die Bastille zu reden. Wir haben alle, denke ich, aus dem Schulunterricht so die Grundlagen grob im Kopf. Ich wiederhole sie trotzdem nochmal für Jonas.
Das wäre sehr nett, Lange ist es ja.
Also am 14. Juli 1789 wurde die Bastille, ein Festungsgefängnis in Paris, von einer Menge Revolutionäre gestürmt, und das Ereignis wird bis heute als Nationalfeiertag in Frankreich gefeiert und symbolisiert in den Geschichtsbüchern immer ganz groß auch mit den Gemälden, den Revolutionären danach, den Fall des Ancien Regimes und den Beginn der Französischen Revolution, also den richtigen Beginn. Davor ist ja schon ganz viel Vorbereitendes geschehen. Wir hatten schon in Grenoble zum Beispiel einen kleinen Aufstand, die französische Krone war schon länger in der Krise, aber dieser Sturm auf die Bastille ist quasi der Moment, wo sich alle darauf einigen können, okay, ab hier war es eine Revolution. Davor war es noch nicht ganz entschieden, wie die Sache ausgeht, aber ab hier befinden sich weite Teile der Pariser Bevölkerung in der offenen Revolte. Und deswegen ist es so spannend, sich mit diesem Moment zu beschäftigen, weil der zu diesem großen, großen Symbol wurde. Symbol für Demokratie in Europa, Symbol für republikanische Freiheiten, für Brüderlichkeit, Gleichheit und was noch?
Egalität, Fraternität.
Ah, klar.
Brüderlichkeit und noch was. Mir fehlt auch was. Ah, Freiheit, oder?
Shit. Ja, Liberté. Es ist die Egalität, die Fraternität und die Liberté. Und davor, also ganz kurz als Vorgeschichte, um den ersten kleinen Mythos zu basten, es ging bei der frühesten Ständeversammlung und quasi der Versammlung der Adligen und der drei Stände, also der Kirche, der Aristokratie und des Bürgertums, hatte sich ursprünglich damit beschäftigt, dass der König Steuern einführen wollte für die Adligen und es als eine große Liberté und Freiheit gesehen wurde, dass die Adligen keine Steuern bezahlen und davon befreit sind, weil potenziell ja jeder auch so ein bisschen die Option hatte, vielleicht mal geadelt zu werden, wenigstens in der Theorie. Und damit diese Möglichkeit, quasi in den steuerfreien Stand aufzusteigen, irgendwie so die große Motivation war. Und es war eben das gottgegebene Recht, das der König verwaltet hat, dass die Aristokraten steuerfrei leben können. Und das sollte beendet werden, weil sich Frankreich zu der Zeit, also seit den späten 80er Jahren, in einer extremen Finanzkrise befindet und im Gegensatz zu England zum Beispiel keine Nationalbank hat bis jetzt. Die Steuereinnahmen reichen nicht. Es wird viel zu viel ausgegeben und es gibt im Endeffekt keinen einfachen Mechanismus, wie der Staat oder der König sich Geld leihen kann. Und im Jahr 1789 ist dann auch der Kredit des Königs ziemlich zerstört und er kriegt wirklich nirgendwo mehr Geld geliehen. Wir steigen also direkt mal in die Geschichte ein. Ja? Ganz kurz, bevor wir einsteigen, was ich dir noch fragen wollte, Jonas, dein Bild vom Sturm auf die Bastille. Wahrscheinlich, was schwebt dir davor? Was für visuelle Bilder hast du, wenn du an den Sturm auf die Bastille denkst?
Ich stelle mir französische Bürger vor, die diese Festung stürmen und nicht aufgehalten werden können. Und natürlich, dass Leute exekutiert werden. Das ist natürlich auch ein
wichtiger Faktor.
Prominentes Bild, würde ich sagen, der französischen Revolution. Es müssen Köpfe rollen.
Und es werden heute Köpfe rollen in der Folge. Und es ist genau, wir haben diese mittelalterliche Festung, die immer extrem mit extrem hohen Mauern dargestellt wird, die so über die ganzen kleinen Bürger, die da heranstürmen, die Menge überragt. Dieses mittelalterliche Bollwerk und ja, abgeschlagene Köpfe, revolutionär abgeschlagene Köpfe, genau. Aber bevor die Köpfe rollen, müssen wir, glaube ich, einen Schritt zurückgehen und uns nochmal kurz den Schauplatz, nämlich Paris im Jahr 1789 anschauen. Paris im Jahr 1789 war eine Stadt am Rande des Chaos. Die Bevölkerung litt Hunger, die Brotpreise waren extrem in die Höhe geschossen und die Spannungen zwischen der Monarchie und dem dritten Stand, also den Bürgern, dem dritten Stand dieser Bürgerversammlung, diese Ständeversammlung hatte ihren Siedepunkt erreicht. Die Generalstände, die eben erwähnte Ständeversammlung von 1789, hatte zur Bildung der Nationalversammlung geführt, was dann, also die Nationalversammlung hat quasi gesagt, der dritte Stand ist eigentlich der einzig legitime Repräsentant des Volkes, also die Bürger. Und dann haben sich eben aus dem ersten Stand vom Klerus, vor allem die verarmten Kleriker, aber auch einige aristokratische Kleriker, dem dritten Stand angeschlossen. Und auch unter den Adligen haben sich dann einige aufklärerisch Gesinnte, viel Voltaire-Lesende, dem dritten Stand angeschlossen und haben quasi gesagt, wir machen jetzt hier den neuen Stand auf, wir machen nicht mehr Generalstandversammlung, sondern wir machen Nationalversammlung. Es geht jetzt um die Nation und da gibt es nur einen Stand, nämlich den Bürger. Da kommt auch diese Idee des Citoyen, also des Bürgers, dann wirklich auf das erste Mal so in diesem Rahmen. Und die schwören dann, nachdem der König versucht, das Ganze zu boykottieren und aufzulösen, auf einer Art Tennisplatz, also so ein Proto-Tennis, in der Nähe von Versailles, dem Tennisplatz des Dr. Guillotin, der später noch eine spannende Erfindung machen wird, die auch die Revolution filmend bestimmt. Kennt diesen Tennisplatz, sie gehen dorthin, nachdem sie aus den Räumen ausgesperrt werden vom König und machen dort den berühmten Tennisplatzschwur und schwören quasi darauf, dass sie nicht ruhen werden, bevor sie keine Verfassung gegeben haben. Und das ist quasi so der Uraufstand, der hier stattfindet. Frankreich, der Auslöser, warum überhaupt diese Generalstandsversammlung einberufen werden musste, das war davor schon lange nicht mehr passiert, aber der König sah sich eben gezwungen dazu, weil, wie ich schon erwähnt hatte, Frankreich am Rande des Bankrotts stand und ja, neue Steuern erheben wollte. Und um diese jetzt zusehend außer Kontrolle geratene Situation wieder unter Kontrolle zu bringen, hat der König Ludwig XVI. 20.000 Truppen auf Paris zusammenziehen lassen, die größtenteils Schweizer oder aus Süddeutschland stammend sind, westdeutsche Söldner, die deutschsprachig sind und die als loyaler gelten, weil quasi gesagt wird, die haben in den französischen Zuständen nichts zu tun, die leiden nicht unter den Brotpreisen und die kann man quasi für Geld dafür einsetzen, um jetzt diesen aufmüpfigen Mob niederzuschlagen. Und diese Truppen waren bei der Pariser Bevölkerung größtenteils gefürchtet und gehasst. Und diese Neuigkeiten, die sich dann in den Straßen eben verbreiten als Gerüchte, dass die auf die Hauptstadt vorrücken, und das stimmt auch, also sammeln sich wirklich Truppen, das alles bewegt sich eben im Juli 1789 auf einen Höhepunkt zu. Die Brotpreise steigen immer weiter, die Panik auf den Straßen wird immer größer und ein Gefühl der Paranoia greift in der gesamten Stadt um sich. Der Funke, der das Feuer der Revolution dann letztlich entfacht, war die Entlassung von Jacques Necker, einem sehr beliebten, aus der Schweiz stammenden Minister und Hoffnungsträger für das Volk. Der war quasi von der Generalstandsversammlung dort auch hingeschickt worden und der war der Meinung, er könnte das lösen, die Finanzen, und er muss das alles nur nochmal durchrechnen und dann findet man da schon eine Lösung. Und dann hat er sich die Finanzen des Königs angeschaut, kam danach zurück und hat gemeint, ja Leute, wir haben viel größere Schulden, als sie vorher gesagt hatten. Also die Situation ist viel schlimmer und auch viel auswegsloser, wie wir dachten. Und wir müssen unbedingt Steuern auf den Adel auch. Und die Kirche muss auch besteuert werden. Also rundherum sollen eigentlich das, was am Anfang verhindert werden sollte, nämlich die großen Freiheiten der Aristokraten zu bewahren, die gottgegebenen, keine Steuern zu zahlen, wird jetzt quasi umgekehrt und die Bürger und der dritte Stand erkennt, wir müssen mehr besteuern und wir müssen das alles ändern, das System. Und das gefiel dem König natürlich nicht so besonders. Und er hat dann Jacques Necker mit einer Notiz an einem Samstag entlassen. Die Idee war, naja, Samstag, Sonntag kommen die Generalstände nicht zusammen. Am Sonntag kommen die Generalstände nicht zusammen. Das heißt, wenn ich den Samstagnachmittag entlasse und sage, er muss Frankreich direkt sofort verlassen, dann kann das Ganze nicht besonders groß aufkochen. Die haben ein bisschen Zeit, die Neuigkeiten, haben sich alle wieder beruhigt bis Montag, war so die Idee. Die große Fehlkalkulation daran ist, dass sonntags Paris halt voller Menschen ist, die alle in die Stadt gefahren sind, aus der Umgebung, vom Land, auch einfach nur um zu flanieren. Also dass die ganze Stadtbevölkerung ist auf den Beinen und im Stadtzentrum unterwegs. Und dann kommt die große Neuigkeit, dass der vom Volk als ehrlicher Hoffnungsträger, der jetzt quasi ihnen allen aus der Scheiße hilft, mit der Rezension, mit den steigenden Preisen und so, wurden ganz viele Hoffnungen auf ihn projiziert. Und jetzt wird er vom König entlassen. Der vom Populus geliebte Politiker wird jetzt rausgejagt. Und das hat zu extremen Unruhen geführt. Die sehr wütenden Flaneure und Volksmassen vom Land, die auch in Paris waren am Sonntag, haben dann ein Vorgänger von Madame Tussauds Kabinett. Also Madame Tussaud macht ja diese gruseligen aussehenden Wachsfiguren von Stars und Prominenz. Und es gab davon einen Vorgänger in Paris. Und ich glaube, der ist sogar mit, es war der Onkel von Madame Tussaud oder irgendwie mit ihr verwandt auf jeden Fall, der diesen Vorläufer damals 1789 in Paris betrieben hat. Und der wurde geplündert, um den Kopf von Necker, der entlassen wurde, dort herauszutragen und ihn durch die Straßen zu tragen, als Champion des Volkes quasi. Also es wird, hier wird schon ein Kopf durch die Straßen getragen, aber es ist noch nur das Abbild von Necker. Und eine adelige Frau oder hochgeborene Frau, die die Statue anspuckt, wird dann vom Mob auch irgendwie verprügelt. Ich weiß nicht mit welchem Ergebnis, aber wird auf jeden Fall das Opfer von früher Mobgewalt, weil sie sich gegen diesen Mob stellt. Und dann kommt es zu den ersten gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und einem Kavallerieregiment, das Royal Allemand heißt. Du kannst dir vorstellen, wer im Royal Allemand Kavallerieregiment dient.
Ja, probably Les Allemands, die Deutschen.
Ausschließlich. Und ist quasi ein deutsches Kavallerieregiment, was da auch wieder, was wir jetzt öfter sehen werden, auch in der Folge, mit Kommunikationsproblemen auf eine sehr ablehnende, wütende Pariser Bevölkerung trifft. Und es kommt dann zu Straßenschlachten im Zentrum in einem dieser Erholungsgebietsparks in Paris. Und eine kurze Szene davon habe ich hier mal verschriftlicht, Jonas. Du kannst gerne mal vorlesen.
Ich sehe schon, dass hier irgendwas nicht passt mit zwei Sätzen, aber okay. Ich biege es mal hin. Totales Chaos. Die Menge schnappt sich Dinge von den Terrassen der Cafés und wirft sie auf die Soldaten. Steine, Teile von Statuen und so weiter. Und weil die Leute in Panik fliehen, schreien.
Okay,
ist irgendwie eine Kackübersetzung.
Ja, ich sehe es gerade auch.
Ja,
die Essenz ist, dass die Leute dann quasi, es kommt zu einer Art Schlacht in einem Café, wo dann Kaffeestühle auf die Kavallerietruppen geworfen werden. Und es spricht sich dann relativ schnell in der Stadt herum. Die Deutschen und die Schweizer sind verrückt geworden und fangen an, die Menschen zu massakrieren. Und daraufhin werden quasi die großen Ängste der Pariser, die schon die letzten Tage und Wochen geschwelt haben über diese ausländischen Truppen, die jetzt in die Stadt kommen würden und die Revolution beenden und die Generalstände vertreiben und so weiter. Und das wird jetzt scheinbar bestätigt.
Lowe's knows that no matter your paint project, saving is at the top of your list. That's why when you shop today, you can buy one, get one free, select Valspar and HGTV Home by Sherwin-Williams, one coat coverage interior paints via rebate. Shop these deals in-store or online today at Lowe's. We help, you save. Selection varies by location. While supplies last. Discount taken at time of purchase. See sales associate for details. Offer valid 8/21 through 9/3.
Weil die Deutschen, es gibt ja quasi Deutsche, die sich da Straßenschlachten mit den Bürgern leisten. Und dann wird auch noch, werden Teile der Garnisonsarmee, Infanterie, französische, wird dann noch auf den Seiten der Aufständischen aktiv und wendet sich quasi gegen das deutsche Kavallerieregiment. Und wir sehen da schon so auch irgendwie national oder mindestens sprachliche Grenzen, die dazu führen, dass sich die einen gegen die anderen hier solidarisieren. Und die
Das ist der Beginn der deutsch-französischen Freundschaft.
Kavallerieregiment, genau, hier liegt sie begraben. Und das Kavallerieregiment zieht sich dann zurück, aber der Schaden ist eben angerichtet. Und der Geniestreich der königlichen Verwaltung der Stadt ist dann tatsächlich, dass sie entscheiden, die beste Idee jetzt, die Leute zur Ruhe zu bringen, ist, Kanonen abzufeuern und ordentlich zu trommeln. Wir brauchen militärischen Trommeltakt überall und ein paar Kanonen, die in die Luft feuern.
Das hört sich nach einer super Idee an, oh mein Gott.
Großartige Idee, ja. Die Leute denken, jetzt ist die ausländische Armee jetzt wirklich da und erheben sich eben vollständig, fangen an, so Zollstationen und sowas zu plündern, Bücher zu verbrennen, in denen ihre Schulden und ihre andere Sachen eben festgelegt sind, ihre Steuerpflichten und noch nicht gezahlten Steuern und so. Und es kommt quasi zu zunehmenden Plünderungen von Waffendepots und Waffenhandlungen in der Stadt auch. Das Einzige, was den Aufständischen jetzt noch fehlt, ich glaube, sie haben in kurzer Zeit 30.000 Musketen zusammen, was ihnen noch fehlt, ist das Schießpulver dafür. Und wo ist das Schießpulver? Vor kurzem wurde ein Großteil davon aus der ganzen Stadt eingesammelt und 250 Fässer in der Bastille gelagert. Und jetzt gerät diese mittelalterliche Festung in den Fokus der Aufständischen. Es geht um Schießpulver vor allem. Am gleichen Tag, als all das passiert, soll der Kommandant der Bastille, Bernard René Jourdan de Launay, wird er auch dann öfter genannt direkt, als Kurzform nach Versailles geschrieben haben an den König, er stehe mit seinem Kopfe für diese Festung und wenn sie auch von 50.000 Mann überfallen würde. Bisschen ungute Wortwahl von seiner Seite, weil das Ganze wird sich jetzt relativ schnell bestätigen, nur dass es keine 50.000 Mann braucht, um ihn und die Feste zur Aufgabe zu zwingen. Kleiner Spoiler. Und jetzt würde ich gerne einen kleinen Exkurs machen, weil vordergründig geht es bei der Erstürmung tatsächlich um das Schießpulver. Das habe ich so, glaube ich, auch nicht in Erinnerung gehabt aus dem Geschichtsunterricht. Aber die wirkmächtigen Mythen der Bastille spielen dabei auch eine extrem große Rolle. Denn die Bastille selber war tatsächlich im 18. Jahrhundert nicht nur irgendeine alte mittelalterliche vergessene Festung, sondern sie war ein überproportional in der Literatur vertretenes Symbol der absoluten Macht des Königs. Und eben auch den Gefahren des Absolutismus. Tatsächlich, also in der Vorstellung der Pariser und darüber hinaus, war die Bastille eben der schreckliche Kerker voller politischer Gefangener, die da quasi auf ewig drin festsitzen und nicht mehr rauskommen. Und keiner weiß, was hinter diesen dicken Mauern tatsächlich Schreckliches passiert. Das war tatsächlich so das öffentliche Bild, was vorgeherrscht hat. Tatsächlich saßen zu der Zeit, rate mal, wie viele Leute ein?
Wahrscheinlich weit weniger, als man glaubt, ne? Keine Ahnung, 20.
Ja, es waren 7.
Ja, das ist ja...
Es waren 7 Gefangene. Ja, und da waren die aber selber überrascht drüber dann nach der Erstürmung. Das war nicht so geplant, wir holen jetzt die 7 Leute da raus, sondern wir holen jetzt halt die Hunderten von vergessenen Seelen, denn die Opfer des Absolutismus daraus, war durchaus auch Teil der Erzählung der Leute, die es erstürmt haben. Aber hatte eben sehr wenig mit der Realität zu tun. Dieses Bild von der Bastille als diesem schrecklichen Zeichen der absolutistischen Unterdrückung geht unter anderem auch auf Voltaire zurück, der da selbst in der Bastille als junger Mann 1717 eingesessen hatte und einige Jahre vor ihm der berüchtigte Mann mit der eisernen Maske, den wir alle von den Musketieren kennen, auch mal vielleicht eine Folge wert, der Mann mit der eisernen Maske, aber quasi die berühmtesten Gefangenen, die das letzte Jahrhundert vor der Revolution hervorgebracht hatte, waren alle irgendwann mal in der Bastille. Und damit macht es schon irgendwie auch Sinn, dass die so berühmt wurde in der Vorstellung. Rolf Reichert schreibt in The Bastille, A History of a Symbol of Despotism and Freedom.
Das unvorhergesehene Eroberungs- und Zerstörungsereignis des berüchtigten Staatsgefängnisses am 14. Juli 1789 war ein symbolträchtiger Akt. Die patriotische und feierliche Ekstase, die die französische Hauptstadt erfasste, war Ausdruck der kollektiven Begeisterung über die Vernichtung der Bastion der Willkür. Nicht so sehr ihre aktuelle Bedeutung als Staatsgefängnis, die war gering, sondern ihre im kollektiven Bewusstsein tief verankerte frühere Rolle als Instrument der Willkürherrschaft war ausschlaggebend dafür, dass ausgerechnet die Bastille am östlichen Stadtrand von Paris zum Ziel der Aufständischen wurde.
Ja, und daraus wurde dann die Bastille als auch langfristig danach als Symbol des niedergeworfenen Regimes. Eine ganz kurze Geschichte der Bastille. Ursprünglich war Bastille als Bezeichnung einfach ein Fachbegriff für so städtische Verteidigungstürme im späten Mittelalter, die vor allem während des Hundertjährigen Krieges in Südfrankreich errichtet wurden und eben auch im Hundertjährigen Krieg in Paris, also Hundertjähriger Krieg gegen England. Im Singular bezeichnet der Begriff, also eine Bastille, auch die zwischen 1356 und 1382 errichtete königliche Festung mit 8 Türmen, also die Bastille in Frankreich, am Tor zum nordwestlichen Teil von Paris, dem späteren Faubourg de Saint-Antoine, ist auch heute ja noch ein Bezirk dort. Letztlich beschränkte sich die Verwendung des Begriffs aber nur noch auf das Bauwerk in Paris. Da haben wir so den Fall von, es war eine moderne Modellfestung im Hundertjährigen Krieg, die auch dann europaweit als Beispiel für modernen Festungsbau im 14. Jahrhundert irgendwie rumgezeigt wurde und berühmt war, weil die als erste die Zugbrücke so richtig konsequent eingesetzt haben und so ein Design hatten mit einer doppelten Zugbrücke, wo du quasi erst eine Zugbrücke im ersten Hof hast und dann noch einen zweiten Graben und eine zweite Zugbrücke in den zweiten Hof rein. Und eben diese runden Türme, die besser sind, um Geschosse in eine Richtung abzuweisen und für Belagerungen zu der Zeit dann besser geeignet waren als die ganzen eckigen Sachen, die man vorher gebaut hatte. Und dadurch war die Bastille da schon so der heiße Scheiß in der Kriegstechnik im Hundertjährigen Krieg. Und nach, die wurde dann aber, glaube ich, nie gegen die Engländer tatsächlich eingesetzt, sondern war tatsächlich vor allem in innerfranzösischen Streitigkeiten relevant im Hochmittelalter. Und dann wurde sie nach und nach zunehmend weniger wichtig als militärische Einrichtung und wurde zunehmend zu einer Staatsgefängnis, bis sie dann also unter Louis dem 14. als letztlich nur noch als Gefängnis genutzt wurde und wurde dann eben zu diesem Symbol des Despotismus als Gefängnis in der öffentlichen Vorstellung, wobei da eben vor allem viel literarische Berichte und Gerüchte das Bild geprägt haben. Das Spannende ist, dass die Leute, die da einsitzen, jetzt nicht der Durchschnittsbürger sind eigentlich, sondern in vielen Fällen sitzen da eben Leute ein, Voltaire, der wegen Majestätsbeleidigung, der eben 1717 saß, aber ansonsten ist es so eine Art Luxusgefängnis für aufmüpfige Kinder von Aristokraten. Wenn du zu der Zeit einen sehr nervigen Sohn hast, dann kannst du den König bezahlen, damit der König eine Art mittelalterlichen Haftbefehl ausstellt, ohne Prozess. Und dann wird dein Sprössling verhaftet und ein paar Monate oder Wochen oder wie lange auch immer du willst in die Bastille eingesperrt, quasi von den Eltern bezahltes Gefängnis, um ihn quasi damit er keine weiteren Skandale verursacht oder aus seiner schlechten Gesellschaft rauskommt oder wie auch immer, wenn man da eben die Kontrolle verloren hatte. Dementsprechend war das aber tatsächlich jetzt kein so Ort des Schreckens mit angeketteten, nackten Leuten im Verlies, sondern es hatte eher den Charakter eines Hotels als eines Gefängnisses. Es gab zum Beispiel eine sehr gute Küche da drin und zum Beispiel der Schriftsteller Jean-François Montal, der da mal einsaß, wurde, als er danach gefragt hatte, wie das Essen in der Bastille war, hat geantwortet:
Ich erinnere mich an eine exzellente Suppe, ein saftiges Stück Rindfleisch, eine vor Fett riefende gekochte Hühnerkeule, ein kleines Gericht mit gebratenen, marinierten Artischocken, eine Flasche alten Burgunders, der beste Mokka-Kaffee.
Klingt nach einem schönen Wochenende in Paris für mich. Also tatsächlich.
Ja.
Sie durften ihre eigene Deko mitbringen, ihre eigene Bücher, die konnten ihre Zellen selber einrichten, wie sie wollten. Man konnte Besuch von außen empfangen. Berühmte Person, die bis wenige Tage vor der Erstürmung der Bastille dort einsaß, war zum Beispiel unser lieber Marquis de Sade, der berühmt dafür ist, dass er einen Teil vom Sadomasochismus quasi namentlich geprägt hat. Der Sado-Part von Sadomasochismus geht auf Sade zurück und der andere Teil auch von Masoch. Genau, so viel dazu. Und de Sade hat da eben geschrieben, hat regelmäßig Wein sich bringen lassen von seiner Geliebten, von seiner Frau, ich bin mir ganz sicher, und hat da eigentlich ein ganz gutes Leben geführt, war schriftstellerisch sehr aktiv und hat das Ganze eben nicht, wie es in der Vorstellung dann gerne ist, sei es in der Bastille geschrieben, auf Toilettenpapier oder wie die Story ist, sondern er hatte halt einfach einen Schreibtisch da drin mit Papier und konnte einfach vernünftig literarisch arbeiten. Und er hat aber trotzdem immer sich in diesen revolutionären Tagen in Paris, hing aus der Bastille Marquis de Sade und hat aus seinem Trichter, die hatten so einen Trichter zum Pinkeln, und da hat er den umgedreht und hat dann rausgeschrien, dass er und die anderen Gefangenen bald umgebracht werden sollen, dass es einen großen Komplott gibt gegen die Gefangenen. So viel, dass er am Ende, ein paar Tage vor der Erstürmung, in so ein Sanatorium außerhalb von Paris gebracht wurde, um die Leute nicht zu irgendwas anzustiften. Weil mit seinen Verschwörungstheorien, die er da die ganze Zeit aus dem Fenster schreit. Und damit konnte er Leute erreichen, weil tatsächlich gegen der populären Vorstellung, weißt du, wie der Vorderhof aussah? Also es gab diese zwei Höfe, der hintere Hof war das eigentliche Gefängnis und der Vorderhof, rate mal, was da drin war?
Ein Swimmingpool.
Nah dran, ein Gemüsegarten, eine Parfümerie, ein, zwei andere kleine, also man konnte da einfach reingehen und im Vorderhof der Bastille shoppen zu der Zeitpunkt noch und nur der hintere Teil war Gefängnis.
So eine kleine Stadt in der Stadt.
So eine mittelalterliche Burg, die sich schon langsam auf dem Weg raus befindet aus ihrer ehemaligen Funktion. Es war quasi ursprünglich mehr ganz Gefängnis, dann ist es jetzt nur noch der hintere Teil des Gefängnisses und also Versailles, die Berater der Könige, sind sich alle darüber bewusst, dass es sehr schlechte PR ist, dieser Ort. Und wollen den, es gibt Pläne unter Ludwig dem 16. das Ganze umzuwandeln in eine Art öffentlichen Park. Also das Ganze komplett zu einem öffentlich zugänglichen Ort zu machen, der Erholung. Was ich sehr spannend finde. Also die wussten schon, was da für Vorurteile im Raum standen. Und haben quasi gemeint, es ist eigentlich nicht wert, es so zu erhalten, wenn die Leute sich die ganze Zeit erzählen, was wir da für schreckliche Dinge drin tun. Wir haben schon nur 7 Leute da drin, die erzählen sich immer noch die Schauergeschichten. Ich glaube, wir müssen da einen Park draus machen. Und trotz alledem kommt es zum großen Showdown vor der Bastille. Aber sie kommen eben nicht wegen den Gefangenen, wie danach und gerne behauptet wurde, sondern Paris befand sich ja, wie ich schon erwähnt hatte, eben komplett im Chaos. Die am 12. und 13. Juli ausgebrochenen Unruhen über Neckars Entlassung hatten die ganze Stadt im Griff. Die Menschen befürchteten, der König könnte eben das schon erwähnte deutschsprachige Militär einsetzen, um die Nationalversammlung und die Revolution zu zerschlagen. Und dementsprechend begannen dann die bewaffneten Mobs, Waffenkammern, Depots zu plündern und die Bastille, von der man annahm, dass sie Schießpulver beherbergte, was auch stimmte, wurde zum Ziel. Spannenderweise ist genau an dem 14. Juli, an dem auch der Sturm losging, der Brotpreis auf bis dahin ungeahnte Höhen gestiegen. Normalerweise lag der Preis für ein Brot bei 15 Sou und bei 8 Sou normalerweise und am 14. Juli lag er bei 15 Sou. Also eine Verdoppelung des Brotpreises. Und das in einer Zeit, in der normale Arbeiter schon vorher 80% seines Lohns für Brot ausgegeben hat. Also das ist extrem existenziell, weil die Leute einen Großteil ihres Geldes für Essen ausgeben und das Essen jetzt doppelt so teuer geworden ist. Und zwar das Grundnahrungsmittel Brot, von dem sich die Ärmsten ernähren. Dazu kommen die damals kursierenden Gerichte über Wucherer und Leute, die quasi horden und dass deswegen die Preise sehr hoch sind. Das heißt, man glaubt, dass irgendwo es verstecktes Brot auch gibt und man das nur finden muss. Und ich glaube, historisch ist das nicht richtig nachweisbar. Ich glaube, es gab keinen Wucher, aber das Gerücht davon war eben sehr wirkmächtig, um die Leute zum Aufstand aufzuwiegeln. Ja, das darf man. Dabei finde ich immer ganz spannend, wenn man sich mit der Französischen Revolution und so beschäftigt, dass das ein ganz spannendes Amalgam aus Gerüchten ist. Versailles war ja ein ziemlich abgeschlossener Raum, wo an sich so Politik gemacht wurde. Und das ja, ist ja komplett außerhalb von Paris gewesen. Das heißt, das Einzige, was die Leute in der Stadt tatsächlich erreicht haben, waren die Pamphlete und die Gerüchte, die verschiedene Fraktionen am Hof geleakt haben, um andere Fraktionen schlecht aussehen zu lassen. Die ganzen Gerüchte über die Impotenz des Königs und so kamen und über wie freizügig anscheinend Marie Antoinette rumschlafen würde am Hof und all diese Vorurteile und Stereotype, die Leute extrem ermutigt haben, am Ende einen Aufstand zu machen, waren alles nur Gerüchte, die von irgendwelchen Feinden am Hof an die frühe Presse quasi weitergegeben wurde und dann schnell verbreitet wurden innerhalb der Pariser Bevölkerung mit Karikaturen. Die Karikaturen aus der Zeit sind extrem spannend, sind extrem vulgär und man merkt, dass das Genre der Karikatur sich noch in der Frühzeit befindet, aber es geht halt immer darum, was alles Schlimmes in den Klöstern passiert, wie also auch ein großer Fokus auf irgendwie sexuelle Ausschweifung von Nonnen und Mönchen und so in der katholischen Kirche. Und das spielt alles eine sehr große Rolle in der Propaganda für die Revolution. Ja, und damit beginnt der Sturm auf die Bastille. Am 14. Juli versammeln sich dann eine Menge von etwa 1000 Parisern, die sogenannten Sans-Culottes, also die ohne so Strümpfe. Das war quasi damals waren die Culottes so Strümpfe. Heute sind Culottes einfach Unterhose, ein Wort für Schlipper. Das heißt Sans-Culottes, wenn man es heute sagt, heißt eigentlich die ohne Schlipper. Lustig finde ich, wahrscheinlich hatten die wenigsten Unterhosen an, von daher war die ganze Pariser Bevölkerung wahrscheinlich ohne Schlipper. Aber die eben ohne die langen Strümpfe waren, die Mode waren, die sich die nicht leisten konnten, die unterste Schicht der Arbeiter waren die Sans-Culottes und die waren eben betreten hier so nochmal mit diesen Plünderungen von Waffendepots und Plünderungen der Zollstation und dem Sturm auf die Bastille, betreten die eigentlich so richtig die Bühne der Revolution, weil davor wird die Revolution ja vor allem von irgendwie hauptsächlich Anwälten und Richtern gemacht, die eben diesen dritten Stand bilden. Das sind eben hauptsächlich irgendwie Juristen, die da hingehen und die sich da sehr juristisch Dinge überlegen, wie sie den Staat umformen, neu schaffen wollen. Und die Sans-Culottes haben andere Probleme. Denen ist der Brotpreis zu hoch. Die haben keinen Bock, ihre Steuern zu bezahlen und würden das Ganze gern loswerden. Und die betreten jetzt so richtig nach Neckers Kündigung die Bühne der Revolution und werden eben ganz zentrales Mittel in der Zukunft auch werden. Und ganz am Anfang schicken diese 1000 wütenden Sans-Culottes vor der Bastille auch drei Abgesandte rein, um mit dem Chef der Bastille zu reden. Der ist gerade kurz vor 10, der hat gerade noch nicht sein Frühstück eingenommen und lädt dann die drei ein, mit ihm doch zu essen. Wir haben gehört, das Essen in der Bastille war ja sehr gut, wie die Schriftsteller vorhin erwähnt haben. Das heißt, es kommt zu einem typischen französischen mehrstündigen Frühstück. Was für die Leute, die vor der Mauer warten, jetzt nicht so richtig ersichtlich ist. Also du hast 1000 ungeduldige, wütende Leute, die so leicht paranoid vor den Mauern warten, die schon die ersten Sachen geplündert haben und eigentlich sagen, wenn jeden Moment schickt der König die Deutschen los, um uns hier wieder in unsere Revolution zu zerschießen, hol mal schnell Schießpulver. Und dann gehen die Delegierten da rein und sind drei Stunden am Frühstücken und keiner weiß das draußen. Das heißt, draußen kommt immer größere Unruhe auf und irgendwann stürmen sie dann von draußen in den ersten Innenhof mit der Parfümerie und dem Gemüsegarten und verlangen lauthals nach Schießpulver. Wer weiß, vielleicht werden die drei Abgesandten ja schon in diesen schrecklichen Folterkellern gefoltert, die man sich so vorstellt dazu. Die Festung, also die Bastille, wird verteidigt von 32 Invaliden. Der Garde war quasi die Einheit von ehemaligen Soldaten, die entweder zu alt oder zu verletzt waren oder Folgeschäden hatten aus dem Krieg und quasi nicht mehr für den normalen Militärdienst geeignet waren. Und die wurden dann für so Wachdienstsachen eben eingesetzt, als Pensionsaktion auch. Und 32 Schweizer Söldner, die kurz davor noch hingeschickt wurden, um das Ganze zu verstärken. Das heißt, wir haben irgendwie 120 Verteidiger und 1000 wütende Pariser vor den Toren. Und es kommt dann mit dieser ganzen aufgehitzten Stimmung und dem Mob immer wieder zu Missverständnissen, wie vorher schon. Nachdem sie in den ersten Innenhof gestürmt sind, schreien die Schweizer Garden, kommt nicht näher, sonst schießen wir. Der Mob versteht anscheinend, kommt näher, wir schießen nicht. Und nähert sich, dann wird das Feuer eröffnet, dann ärgern sich die Pariser natürlich sehr, weil sie sagen, die haben uns in eine Falle gelockt. Die haben gesagt, wir sollen näher kommen und haben sie auf uns geschossen. Und das Ganze wird eskaliert eben zusehends weiter. Die erste Zugbrücke, die schon wird gekappt, werden die Seile gekappt und die fällt dann auf einen der Sans-Culottes und tötet ihn. Also chaotische Zustände in der Menge und auch in der Festung. Die Festung hat Essensvorräte für 250 Fässer Schießpulver, aber Essen für 2 Tage und keine Wasserreserve. Das heißt, so richtig lang können die das Ganze auch nicht spielen, dieses Spiel, weil sie haben zwar die Mauern und das Schießpulver und die Kanonen, aber nicht genug zu trinken, um da länger als 2 Tage wirklich auszuharren. Und ja, dementsprechend kommt es nach stundenlangen Kämpfen dann auch zur Kapitulation und Delaunay gibt mit seiner kleinen Garnison auf und öffnet freiwillig das Tor. Ja, das genau. Das ist jetzt so ein bisschen der erste Mythos, der mir im Kopf rumgeschwirrt war, nämlich dass der Sturm auf die Bastille so ein wohlgeplanter revolutionärer Akt gewesen sei, vor allem um irgendwelche Gefangenen zu befreien oder. Und tatsächlich war es eben ein deutlich chaotischerer, unorganisierter Massenangriff, der mehr von Angst und Verzweiflung getrieben wurde, also der vor diesen vermeintlich jederzeit einmarschierenden Truppen, als jetzt irgendwie Teil von einer größeren revolutionären Strategie. Die Wiener Zeitung hat wenige Tage dann nachdem es passiert ist, in Wien, Marie Antoinette war ja auch Österreicherin und so, also die Königin zu der Zeit, und Österreich-Ungarn war der Hauptrivale Frankreichs im europäischen Mächtekampf. Ja, da hat die Wiener Zeitschrift es einmal zusammengefasst zur damaligen Zeit.
Den 14. ging ein mächtiger bewaffneter Trupp vor die Bastille hin, dieselbe zu bestürmen. Der Gouverneur ließ unter die Aufrührer feuern, stellte sich aber bald darauf an, als wollte er kapitulieren. Unter diesem Vorwande ließ er die Zugbrücke herab und nahm 40 Bürger ein, die er aber mit Kartertenschüssen nötigte, sich zu ergeben. Dieses brach
Kartertschen.
Die er aber mit Kartertschenschüssen nötigte, sich zu ergeben. Dieses brachte die übrigen so sehr auf, dass sie nicht abließen, bis sie sich der Bastille bemeistert hatten. Alle Gefangenen wurden befreit, der Gouverneur aber gleich tot zu Boden gestreckt. Man schlug ihm das Haupt ab, das auf einem Pfahl dem erbitterten Volk zur Schau ausgestellt wurde. Die Bastille ward inzwischen in Brand gesteckt.
Ja, eine spannende Kurzfassung, die quasi dieses höchstwahrscheinliche Missverständnis auch hier als bewusstes Niedermetzeln von 40 Bürgern darstellt. Aber es wird auch einfach nur erwähnt, dass die Gefangenen befreit wurden und nicht wie viele und welche Gefangenen denn. Was ich einen sehr spannenden Fakt finde, nämlich die Menge befreit die Gefangenen und unter diesen Gefangenen sind 4 Urkundenfälscher und 2 oder 3 Menschen mit psychischer Krankheit, die dort eingesessen sind. Einer davon ist Ire oder Engländer, hat einen langen weißen Bart und entspricht damit sehr gut diesem mystischen Bild von dem seit Ewigkeiten in der Bastille einsitzenden Opfer des Despotismus des Königs. Er hält sich selber für Julius Caesar, muss man dazu sagen, und wird dann von der Menge als Beispiel für die Befreiung durch die Straßen von Paris getragen. In dem sein Kopf wäre ich gern, wenn du als Julius Caesar im falschen Jahrhundert gefangen bist und dann auf einmal befreit wirst und dir als Volkstribun nur quasi entsprechenden Empfang in Paris bereitet wird. Also hatte bestimmt auch den Tag seines Lebens. Aber jetzt von den Leuten, die da befreit werden, auf Wikipedia steht übrigens, dass Bessart auch von der Revolution befreit wurde. Tatsächlich wurde er aber ein paar Tage davor in dieses Sanatorium geschafft, weil er so viel genervt hat. Das heißt, er war nicht mehr da, um von denen befreit zu werden. Er hat den quasi den Höhepunkt verpasst. Es wurde ihm nicht gegönnt, dabei zu sein. Spannender Fakt ist auch, dass der Gouverneur, also der Verwalter der Bastille, Delaunay zwischenzeitlich gesagt hat, er würde die 250 Fässer mit Sprengstoff in die Luft jagen, wenn sie nicht aufhören würden, die Bastille zu belagern. und sich seine Soldaten dann geäußert haben von der Schweizer Garde und von den Invaliden. Und die gemeint haben, wir wollen eigentlich nicht sterben hier für die Festung. Wir haben eigentlich keine Lust, uns hier in die Luft zu jagen zur Verteidigung von Schießpulver. Und dann hat er von diesem großen heroischen Akt abgelassen. Aber wie die Wiener Zeitung ja schon erwähnt hat, kommt es direkt nach der Erstürmung zu weiterem Blutvergießen. Delaunay wurde auf dem Weg zum Rathaus trotz der Zusicherung des freien Geleits, die ihm ursprünglich gemacht wurde, erst tödlich verwundet und dann von einem Metzger oder Koch, habe ich beides gelesen, umgebracht. Robert Musil hat das sehr schön beschrieben, diese Szene.
Le Bon erzählt die Tötung des Gouverneurs der Bastille. Zufällig hatte er einen stellenlosen Koch mit dem Fuß gestoßen. Die Menge beschloss, dass dieser ihn eigenhändig hinrichten solle. Der Koch sagt aus Patriotismus ja. Er versucht dem Gouverneur den Kopf abzuschlagen, aber der Säbel ist nicht scharf genug. Da macht er es mit einem Taschenmesser, geschickt wie er als Koch ist.
Das, ja, diese Szene. Ja,
das hört sich ziemlich widerlich an.
Ja, es ist halt quasi diese Idee, der Delaunay stößt jemandem auf dem Weg zum Rathaus mit dem Fuß, bewusst oder nicht bewusst, und wird dafür dann eben, die Menge beschließt sofort, er hat sich gestoßen, okay, kannst du ihn hinrichten, klar, enthaupte ihn. Und dass es dann mit dem Säbel nicht funktioniert, wenn er es mit dem Taschenmesser macht, ist ein grausiger Fakt, der natürlich an irgendwelche IS-Videos erinnert. Und danach wird der Kopf auf eine Pike aufgespießt und gemeinsam mit dem Kopf von dem armen Wachsoldaten, einem der Invaliden, der den Schlüsselbund gehalten hatte und die Tür aufgemacht hatte. Deswegen, weil er den Schlüsselbund hielt, wurde der für einen Gefängniswärter gehalten, der quasi, muss ein Folterknecht sein, und wurde dann, erst wurde ihm die Hand abgeschlagen und dann wurde er auch noch enthauptet. Und diese beiden Köpfe werden dann auf Piken gespießt. Jacques de Flessel, das Oberhaupt des Pariser Magistrats, der den Kommandanten retten wollte, wurde ebenfalls geköpft, dieser dritte Kopf. Und die Köpfe trug man dann unter dem Jubel der Bevölkerung durch die Straßen der Hauptstadt. Es waren die ersten, also zwei von den dreien, waren die ersten adligen Opfer der Revolution. Ja, im Anschluss hatten die Aufständischen jetzt Schießpulver. Nicht nur die Gewehre, die sie vorher eingesammelt hatten, sondern auch genug Schießpulver, um sich zu wehren. Und es wurde dann von der Bourgeoisie, die gemeint haben, mit den Sans-Culottes ist ja schön und gut, aber wenn jetzt alle bewaffnet sind und die Zollstation plündern, müssen wir doch unser Eigentum beschützen irgendwie. Und dann wurde die Nationalgarde gegründet unter Marquis de Lafayette. Hast du schon mal von Lafayette gehört?
Der Name sagt mir was, aber ich weiß gerade nicht, in welchem Zusammenhang.
Also der Name ist, also Lafayette ist an sich eine Folge wert. Er wird es gibt Leute, entweder die ihn cool finden als Dandy, Leute, die ihn hassen, also Historiker, wenn sie über ihn schreiben. Es gibt sehr viele negative Zitate über Lafayette, also ein geistiger Zwerg gewesen wäre, und solche Sachen stehen da teilweise in offiziellen Historiografien über ihn drin, also richtiger Hate. Und er war halt so ein bisschen so ein Dandy, der aus einer reichen aristokratischen Familie stammte, sich dann aber früh den republikanischen Idealen verschrieben hat, der mit einer Abordnung an Freiwilligen am amerikanischen Bürgerkrieg teilgenommen hatte, ein guter Freund von George Washington war. Er wurde auch von George Washington in eine Feldloge eingeführt und wurde dann zum Freimaurer unter anderem während der amerikanischen Revolution, was ihn auch für alle Verschwörungstheoretiker immer wieder interessant macht und Leute, die sich allgemein für Freimaurerei interessieren wie mich. Und er kam dann zurück und war eben eine der gefeiertsten Figuren schon bevor die Revolution losging aus diesem republikanischen Lager. Er ist auch mit dafür verantwortlich, dass diese neu gegründete Nationalgarde, die es ja bis heute noch gibt, auch in Frankreich, sich von dem Grün der Uniform abgewandt hat, die bis dahin das Ding waren, und gesagt hat, Grün ist irgendwie die Farbe von einem der adligen Verwandten des Königs, der einer der Gegner der Revolution ist, einer der Großen. Dementsprechend nehmen wir doch einfach die Farben von Paris, nämlich das Blau und das Rot, und fügen das Weiß der Bourbonen, des Königshauses, hinzu, um unsere Loyalität dem König gegenüber, die ja weiterhin besteht. Also das Ziel war ja von vielen damals ja nicht die Enthauptung des Königs, wie es dann später passiert ist, sondern es war ja eher die Idee, wir machen das nach englischem Vorbild und haben so eine Art konstitutionelle Monarchie. Das war am Anfang auf jeden Fall so in radikaler Stufe 2 oder 3 war das eher so das Ziel. Und dementsprechend werden das die französischen Flaggenfarben. Also so kommen wir zur modernen französischen Flagge. Die Nationalgarde in Paris zu diesem Zeitpunkt unter Lafayette fügt den Pariser Farben das Weiß der Bourbonen hinzu und damit haben wir die französische Flagge. Ja, genau. Und damit hat jetzt die Revolution dann auch Truppen, die ihr zur Verfügung stehen. Und es wird immer zunehmend unmöglich, quasi Paris von außen einzunehmen mit fremden Truppen, weil du jetzt also alle königlichen Truppen aus der Stadt raus sind, die nicht revolutionär gesinnt sind und die ganze Stadt sich in der Hand bewaffneter Revolutionäre befindet. Und trotz des sehr chaotischen Charakters der Ereignisse und des Blutvergießens während und nach dem Sturm wurde das sehr schnell zu einem mächtigen Symbol der Revolution. Am Morgen des 15. Juli, am Tag danach, meldete der Herzog de la Rochefoucauld-Liancourt König Ludwig dem 14. den Sturm der Bastille in Versailles. Als der König fragte, ob es sich um einen Aufruhr handele, gab der Herzog folgende Antwort, die in die Geschichte einging.
Soll ich das auch auf Französisch lesen?
No. Ja, klar.
Aber spricht man das auch Sir aus oder Sire? No Sire?
Ich würde sagen No Sir, aber die können auch sagen No Sire, finde ich schön. Sire finde ich schöner.
Okay. No Sire, ce n'est pas une révolte, c'est une révolution. Nein, Eure Majestät, das ist kein Aufruhr, sondern eine Revolution.
Ja, und spannenderweise fanden zur gleichen Zeit überall in Frankreich auch weitere Stürme auf Klöster und Burgen statt, wie wir das ähnlich 1525 in unserer Folge zum deutschen Bauernaufstand behandelt haben, nur dieses Mal in Frankreich. Und es kam eben dezentral überall zur Verbrennung von feudalen Aufzeichnungen, um die Beweise und Frondienstforderungen an die Bauern und vielleicht offene Schulden und sowas an die Klöster und Lehnsherren zu vernichten. Nach dieser Logik, wenn ich den Papierweg vernichte, weiß keiner mehr, wem ich was schulde. Und es führte dann dazu, dass aber auf dem Land zunehmend die Bauern auch ein bisschen paranoid wurden und überall, wo bewaffnete Reiter aufgetaucht sind, die Bauern sich zusammengerottet haben, angefangen haben, auf die Steine zu werfen und so, weil die gesagt haben, die kommen, um uns zu bestrafen. Wir haben natürlich das ultimative Verbrechen hier verübt und unsere Klöster niedergebrannt und so. Die kommen bestimmt bald, um uns zu bestrafen. Und auf einmal machen sich nicht mehr nur die Bürger in der Stadt Sorgen und die Sans-Culotten in der Stadt, dass sie vielleicht Ärger bekommen mit deutschen Truppen. Auf einmal machen sich die Leute in weiten Teilen des Landes diese Sorgen. Und das sorgt natürlich zu einer Loyalität zwischen Stadt und Landbevölkerung, wenn auf einmal alle was angestellt im Zuge der Revolution und alle sich ein bisschen Sorgen machen, dass das schlecht enden kann. Ne? Das schweißt zusammen. Gemeinsames Verbrechen. Der gute Tipps-Podcast hier. Wir lernen aus der Geschichte. Was richtig zusammenschweißt, hat die Französische Revolution gezeigt, sind gemeinsame Verbrechen gegen den Staat. Das ist muss ich sagen, dass es ein Satire-Podcast ist, wenn ich solche Sachen hier erzähle? Oder an alle Juristen, die uns zuhören, was muss ich genau sagen, um nach solchen kleinen Ausflügen hier wieder gut zu landen? Und spannenderweise, es gibt also Geschichten von Deutschen, die nach Paris fahren und auf der Suche nach der Bastille sind, weil sie die im Geschichtsunterricht gesehen haben, die Gemälde im Geschichtsbuch von dieser großen Burg. Und dann laufen die durch Paris und suchen die und sind ganz enttäuscht, wenn sie die am Place de Bastille nicht finden und so. Weil die Bastille wurde quasi offiziell 2 Tage danach wurde der Beschluss gefasst, dass sie abgerissen werden soll. Es gab dann nach der Erstürmung so einen richtigen Tourismus. Reiche Ladies haben sich eine Nacht lang dort einschließen lassen, um zu zeigen, wie es gab Führungen tagsüber dadurch. Und einer von denen, die bei der Erstürmung dabei waren, hat sich die Rechte gesichert für den Abriss. Und es war ein sehr, sehr geschäftstüchtiger Mann, nämlich Pierre-François Palois. Und der ließ aus den Steinen der Bastille kleine, detailgetreue Bastille-Modelle meißeln, die in alle neuen, also zu der Zeit wurde dann auch Frankreich ganz neu geordnet, in die Departements, die wir heute kennen. Und in alle neuen 83 Departement-Hauptstädte hat er dann diese Modelle liefern lassen und die dort mit Pomp als Trophäen eingeweiht. Und zusätzlich dazu hat er aus den Schlössern der Zellen und den Ketten der Fußkugeln der Gefangenen anscheinend daraus 60.000 Medaillen mit Freiheitsmotiven geprägt. Und Palois hat dann angefangen, in ganz Frankreich so kleine Boxen zu verkaufen mit Andenken, mit so kleinen Sets drin. Und es ist eine ganz spannende Mischung aus so einem Reliquienkästchen, so einem Holzkästchen, aber für die Revolution. Also so eine Mischung, wo wir den Übergang zwischen Reliquien verkaufen und modernem Merch sehen, so Bastille-Merch, ist jetzt hier mit der Französischen Revolution. Das fand ich super spannend, dass der einfach so einen Merch-Shop aufmacht und richtig, richtig reich wird mit den Überresten der Bastille, die er an die neuen Fans der Revolution vertickt. Weil was für ein besseres Symbol gibt es denn? als Original-Bastille-Steine. So ein bisschen das, wie Berliner Mauer, dass danach mehr Berliner Mauerstücke verkauft wurden, wahrscheinlich um die Berliner Mauer 10-mal wieder aufzubauen. Ich bezweifle auch, dass alle 60.000 Medaillen aus den Fußketten der Gefangenen gemacht wurden, aber...
Von den ganzen sieben Gefangenen.
Von den ganzen sieben Gefangenen hat er 60.000 Medaillen geprägt, bin auch beeindruckt.
Und, aber es ist spannend, wie aus dieser Revolution die Säule, die direkt wieder Profit geschlagen werden muss, so wegen Geschäftsmann. Ja, es würde heute wahrscheinlich also ganz genauso ablaufen.
Revolution, sicher, absolut. Und Revolutionen sind halt tatsächlich immer der Übergang von einer herrschenden Klasse zur anderen, bis jetzt gewesen ist,
historisch.
Also es gab noch keine Revolution, die anders lief. Es ging immer darum, dass die eine Zeit entlastet wird und jemand anderes das Ruder übernimmt. Und natürlich wurden in der Französischen Revolution extrem viele bürgerliche Freiheiten geschaffen und erfunden. Und ich finde, die ganzen Historiker, die sich nur auf die Gewaltexzesse irgendwie konzentrieren, vergessen dabei immer, wie viel Neues geschaffen wurde und was das für eine experimentelle Zeit war. Also die Französische Revolution ist extrem spannend, weil da unsere Moderne erfunden wurde. Da wurde die Welt erfunden, in der wir als Europäer jetzt und ein großer Teil der restlichen Welt auch leben. Also diese Lebensrealität, wie wir uns selbst wahrnehmen, wie wir uns selbst als politische Wesen empfinden, das ist alles die Französische Revolution, die das im Endeffekt, natürlich wurde davor in der Aufklärung, da wurde viel darüber geschrieben und nachgedacht, aber dass das irgendwas an unserer Lebensrealität verändert hat. Das ist da passiert. So ganz nach Marx. Ne? Die Philosophen haben die Welt nur beschrieben, aber es geht darum, diese zu verändern. Das wurde hier gemacht. Da wurde radikal versucht, innerhalb von wenigen Monaten zu sagen, wir ändern das System, in dem wir leben, komplett und wir machen alles besser. Und viel davon wurde tatsächlich besser langfristig. Nicht alles direkt und nicht alles gleich und mit vielen Setbacks und so, aber langfristig die Ideen von diesem Versuch zu sagen, schau, wir machen es anders und es hat funktioniert. Und dann ist irgendwas passiert. War nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Und die ist immer wieder aufgetreten. Und deswegen ist auch ganz spannend, wenn man heute dann die Bastille nicht findet, weil sie abgerissen wurde von Palois, aber man dann den Place de Bastille findet, an der Stelle, wo eben damals das Gefängnis stand, dann hat diese Bastille-Säule nichts mit der Revolution 1789 zu tun, sondern die wurde für die Juli-Revolte 1830 aufgestellt und die Namen der Toten, die eingraviert sind auch die von der Revolution 1830, in der dann letztlich dann die französische Monarchie endgültig gestürzt wurde, nachdem Napoleon wieder zurückkam und so weiter. Ja, also genau, da müssen wir mal separat drüber reden, aber wenn ihr dann in Paris endlich den Place de Bastille gefunden habt, da keine Burg steht und nur die Säule, dann ist nicht mal die Säule für diesen ersten Sturm, an den alle denken. Und am Nationalfeiertag, der ja Bastille-Tag auch heißt, den 14. Juli, wo in Paris Paraden, Feuerwerke und Party ist und so, findet größtenteils auch nicht am Place de la Bastille statt, obwohl der Bastille Day heißt. Die Militärparade zum Tag der Bastille beginnt zum Beispiel am Arc de Triomphe und führt dann über Champs-Élysées bis zum Place de la Concorde, aber nicht hier vorbei, überhaupt nicht. Und es ist eher so, dass bei Protesten, Reden, politischen Geschehnissen heutzutage der Place de la Bastille eine Rolle spielt, weil der Platz ist zum Demonstrieren immer noch. Jetzt, wo das Gefängnis weg ist und noch mehr Platz. Und ja, so viel zum Sturm auf die Bastille, bei dem es weniger darum ging, irgendwelche politischen Gefangenen zu befreien und mehr um Schießpulver. Und das auch nicht so richtig geplant war, sondern eher so ein bisschen chaotisch. Aber es zeigt einfach, wie komplex und unordentlich Geschichte oft ist und dass es oft einfach nicht so einfach ist und auch den Symbolen für Dinge, die wir gut finden, wenn wir die uns genauer anschauen, finden wir oft. Also die Enthauptungen waren zum Beispiel komplett unnötig. Man hätte die Bastille erstürmen können und dann einfach nicht in der Mobgewalt sagen, man muss ja mit dem Taschenmesser enthaupten. So, das wäre auch ohne gegangen. Aber die Fakten werden ja ganz gerne, und auch wer alles befreit wurde, nur Angefangenen und so, das wird alles ja gern verschwiegen. Es geht ja immer gern darum, dass da eben das große Symbol der despotischen Unterdrückung rechtmäßig gestürmt wurde, erfolgreich. An sich kamen die deutschen Truppen nie auf Paris. Das Schießpulver hätte man nicht gebraucht, es gab nicht, ne? Also am Ende sind sieben von den Besatzern, von den Verteidigern gestorben und offiziell 98 Tote und 73 Verwundete unter den Angreifern zu beklagen gewesen. Davon einer, der von der Zugbrücke zermatscht wurde. Alles nicht ganz optimal gelaufen, würde ich sagen. Aber trotzdem eben wegen der symbolischen, also militärisch komplett unbedeutend, aber wegen den politischen und symbolischen Auswirkungen eigentlich ein beispielloses geschichtliches Ereignis in der europäischen Geschichte. Es gibt wenig Sachen, vielleicht der Fall der Berliner Mauer noch oder so, die in so kurzem, mit so wenigen Toten oder so einer kleinen Auseinandersetzung so viel bewirkt haben und zu so einem großartigen Symbol wurden von etwas, was mit dem eigentlichen Akt jetzt nicht so viel zu tun hatte. Das waren hungrige Pariser Bürger, die pisst waren wegen den Brotpreisen und die sich Sorgen gemacht haben über deutsche Truppen und die Schießpulver wollten. So. Und dass das Ganze dann auch so eskaliert ist, während die beim Frühstück saßen, die Unterhändler und so, dann hätte alles auch anders laufen können. Aber ja, History is messy und kompliziert. Ja, wie hat denn dir unsere erste kleine Ausflug in die Französische Revolution gefallen, Jonas? Sollen wir da mal wieder irgendwann eintauchen? Hast du Lust, noch ein bisschen über die Flucht des Königs mal zu hören? Die ist auch sehr lustig. Warum er dann letztlich hingerichtet wurde, war ja, weil die Familie dann geflohen ist aus Paris, also heimlich geflohen ist und ertappt wurden auf den letzten Kilometern vor der Grenze. Ganz, ganz lustig. Ja.
Ich meine, klar, die Themen gehen uns nicht aus.
Ich habe neulich auf die Themenliste geschaut und gemerkt, die letzten Folgen haben überhaupt nicht meine Themenliste abgearbeitet. Die ist immer noch genauso lang wie vorher. Und ich habe jetzt einfach zu anderen Themen Folgen vorbereitet, die mich interessiert haben über den Sommer. Aber früher oder später habe ich jetzt auch mal Lust, zu ein paar von den Themen zurückzukehren, die ich mir da aufgeschrieben habe in unserer langen Folgenliste und die über den Herbst auch abzuarbeiten. Ich bin immer noch im Überlegen, ob wir den Podcast mal eine Weile lang zweiwöchentlich machen sollten, um noch ein bisschen mehr Zeit für die Vorbereitung zu haben für die einzelnen Folgen. Aber das fällt mir bis jetzt immer noch schwer, weil ich so viele Folgen gerne besprechen würde. Auch so große Freude daran habe, den Podcast zu machen. Aber ja, falls wir jetzt in nächster Zeit mal auf zweiwöchentlich schalten sollen, macht euch keine Sorgen. Ich glaube, das ist dann nicht dauerhaft, sondern vielleicht mal ein halbes Jahr zweiwöchentlich. Und dann schauen wir mal, ob wir das Ganze wieder auf wöchentlich kriegen oder so. Also das wird alles nur temporär sein, denke ich. Ich habe ja, wie gesagt, viel Freude hier. Ich hoffe, ihr auch. Vielen Dank für alle, die uns hören. Vielen Dank für alle, die uns unterstützen auf Patreon. Wir haben jetzt einige neue Patreon-Unterstützer dazu bekommen. Das hat uns sehr, sehr gefreut. Wenn ihr uns da unterstützen wollt, kommt gern vorbei auf Patreon/allezeitderwelt oder bei YouTube. Bei YouTube Premium haben wir jetzt auch ein paar Leute, die uns da unterstützen. Da kriegt ihr die Folgen halt einfach früher und ohne Werbung und ab und zu mal eine Premium-Folge und ein bisschen Behind-the-Scenes-Sachen hier. Genau. Falls euch das interessiert, könnt ihr uns da für den Gegenwert von einem Bier oder einem Mittagessen, je nachdem wie viel ihr wollt, im Monat unterstützen. Und wir bedanken uns ansonsten bei unseren lieben Patreons, die auf der Nennungsliste stehen. Onkel Didi, Freya Stuart, Fanny Dietrich und dem cooleren Herr Fischer vom Ardennen-Gymnasium. Und ja, ansonsten empfehlt uns gern weiter. Kommentiert, was ihr vom Sturm auf die Bastille haltet, ob ihr hier irgendwas Neues dazugelernt habt, irgendwas Interessantes oder ob ihr das alles genau schon so wusstet und das heute eher eine langweilige Folge war. Ich bin gespannt. Apropos Jonas, die Person, die das Buch empfohlen hat, hat sich nochmal im YouTube-Kommentar unter einem der letzten Videos gemeldet.
Ja, ich habe es gesehen.
Und hat sich sehr gefreut über, ja, cool.
Ich meine, mit so Science-Fiction kriegt man mich.
Wollte ich nochmal erwähnen.
Gute Science-Fiction. Was gibt's Besseres? Ja.
Ja. Wir können auch gerne mal über Worldbuilding reden, so ein bisschen in Fantasy und Science Fiction und was das über unsere Welt aussagt irgendwie so. Das ist ja alles auch immer sehr historisch beeinflusst. Also Asimov zum Beispiel ist ja eigentlich ein Historiker der Zukunft. Oder ja, so ein bisschen über Sci-Fi-Leute reden. Unsere Philipp K. Dick-Folge kam ja auch ganz gut an mit Benny. Vielleicht müssen wir da ein bisschen was weggeht von der dunklen Realität unserer echten Geschichte.
Naja, es wird meistens nur in den Weltraum verlagert. Also es ist trotzdem noch eine dunkle Geschichte.
Das stimmt, es wird selten so richtig utopisch. Aber ja, wär dann auch schnell unrealistisch. Ich meine, über die Utopisten haben wir auch schon geredet und dass die auch oft dann in komischen Kommunen und Sekten enden. Das ist ja auch ein Problem.
Okay, kommt das noch in die Aufnahme mit rein eigentlich? Wir haben uns immer noch nicht verabschiedet, so richtig.
Nee, wir müssen uns noch verabschieden. Ich dachte, das ist auch ein guter Ausklang, wenn wir noch ein bisschen was. Ich tue mir ein bisschen schwer, so Gelaber nach vorne ranzupacken, weil ich denke dann immer, die Leute, die wirklich an dem Thema interessiert sind und einschalten, die nervt es doch bestimmt, wenn ich jetzt hier ein bisschen, wenn wir über unser Leben reden oder über unsere Pläne für den Podcast. Aber so ganz am Ende noch ein bisschen was zu erzählen, ist eigentlich was ich vielleicht mehr mache. Dann sind die, am Ende sind sowieso nur noch die 33% dabei, die uns gut fanden. Dann können wir es auch ein bisschen schleifen lassen. Oder was wir so planen. Ja. Naja. Nee, aber dann können wir die Aufnahme jetzt beenden. Ich finde, das war doch eine erfolgreiche Aufnahme. Und ja, nächste Woche schauen wir mal. Vielleicht bereite ich mal was Unerfreulicheres vor wieder.
Jetzt hängst du ein bisschen bei mir, aber liegt
wohl an deinem Internet. Wir müssen noch verabschieden. Tschüss, Leute.
Ach so.
Bis nächste Woche.
See you soon. Okay, das Ende war ein bisschen komisch.